Ja, liebe Gemeinde, jetzt stehe ich hier. Bin etwas aufgeregt, mir klopft im Herzen. Aber ich möchte euch heute eine Person aus dem Alten Testament vorstellen. Wir werden etwas von seiner Familie erfahren, wir werden etwas von seinem Werdegang hören. Aber hört selber. Irgendwo auf der Welt fängt mein Weg zum Himmel an. Einigen von euch wird dieser Satz vielleicht bekannt vorkommen. Nein, er steht nicht in der Bibel. Er stammt aus einem Lied der Comedian Harmonists von 1932. Da heißt es dann weiter: Irgendwo auf der Welt gibt's ein kleines bisschen Glück, und ich träum davon in jedem Augenblick. Irgendwo auf der Welt gibt's ein bisschen Seligkeit, und ich träum davon schon lange, lange Zeit. Ein Sehnsuchtslied vom Traum des kleinen Glücks. Der Himmel zum Greifen nah. Eine Sehnsucht, ein Traum in Geschichten und in Märchen. Bei Frau Holle ist es der Brunnen, durch den die Mädchen in eine andere Welt gelangen. In einem anderen Märchen ist es eine Bohnenranke. Sie wächst in den Himmel und macht einem kleinen Jungen den Weg dahin möglich. Die sich auf den Weg machen, müssen sich bewähren, Aufgaben erfüllen, Ängste überwinden, offen für Neues sein. Dann erlangen sie dort Glück, Reichtum und ein besseres Leben, nicht nur für sich. In der Architektur wachsen Gebäude in schwindelerregende Höhen. Es gibt eine Liste von Gebäuden, die eine Mindesthöhe von 350 Metern haben. Im 12. und 13. Jahrhundert wachsen die Säulen in den Kathedralen wie Bäume in die Höhe. Oft lichtdurchflutet, richtet sich der Blick gen Himmel. Ich denke auch an den Turmbau zu Babel, wo die Menschen einen Turm bauen wollen, mit einer Spitze bis in den Himmel. Gott beendet dieses Vorhaben. Einen Weg zum Himmel finden. Oder findet der Himmel uns? In unserem heutigen Bibeltext hören wir von Jakob und seinem nächtlichen Traum. Eine ähnliche Geschichte und doch ganz anders. Ich lese nach der guten Nachricht. Genesis 28, die Verse 10 bis 22, falls jemand mitlesen möchte. Jakob macht sich auf den Weg von Beersheba nach Haran. Er kam an einen Platz und übernachtete dort, weil die Sonne gerade untergegangen war. Hinter seinen Kopf legte er einen der großen Steine, die dort umherlagen. Während er schlief, sah er im Traum eine breite Treppe, die von der Erde bis zum Himmel reichte. Engel stiegen auf ihr zum Himmel hinauf, andere kamen zur Erde herunter. Der Herr selbst stand ganz dicht bei Jakob und sagte zu ihm: Ich bin der Herr, der Gott deiner Vorfahren Abraham und Isaak. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden so unzählbar sein wie der Staub auf der Erde und sich nach allen Seiten ausbreiten, nach West und Ost, nach Nord und Süd. Am Verhalten zu dir und deinen Nachkommen wird sich für alle Menschen Glück und Segen entscheiden. Ich werde dir beistehen. Ich beschütze dich, wo du auch hingehst, und bringe dich wieder in dieses Land zurück. Ich lasse dich nicht im Stich und tue alles, was ich dir versprochen habe. Jakob erwachte aus dem Schlaf und rief: Wahrhaftig, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Er war ganz erschrocken und sagte: Man muss sich dieser Stätte in Ehrfurcht nähern. Hier ist wirklich das Haus Gottes, das Tor zum Himmel. Früh am Morgen stand Jakob auf. Den Stein, den er hinter seinen Kopf gelegt hatte, stellte er als Stein mal auf und goss Öl darüber, um ihn zu weihen. Er nannte die Stätte Bethel, Haus Gottes. Vorher hieß der Ort Luz. Dann legte Jakob ein Gelübde ab. Wenn der Herr mir beisteht, sagte er, wenn er mich bewacht auf der Reise, die ich jetzt antrete, wenn er mir Nahrung und Kleidung gibt und wenn ich wohlbehalten wieder nach Hause zurückkomme, dann soll er alleine mein Gott sein. Hier an dieser Stelle, wo ich den Stein aufgestellt habe, soll dann ein Heiligtum für ihn errichtet werden. Von allem Besitz, den er mir schenken wird, werde ich ihm den 10. Teil geben. Jakob ist unterwegs, alleine, ohne Gepäck. Beersheba hat er gerade verlassen, sein Ziel noch nicht erreicht. Ein Zwischenstopp, ein Wendepunkt in seinem Leben wird das sein. Aber Jakob weiß noch nichts davon. Jetzt liegt er an einem Platz, der auf dem Weg lag. Ein Stein, den er hinter seinen Kopf gelegt hat, bietet ihm etwas Schutz. An was mag er wohl denken? An seine Familie, seine Sippe, die er zurückgelassen hat? Ja, er hat alle Zelte hinter sich abgebrochen. Jakob ist auf der Flucht vor seinem Bruder. Denn diesmal hat er den Bogen endgültig überspannt. Ungleiche Zwillingsbrüder waren sie von Anfang an, die Söhne von Isaak und Rebekka. Dabei waren sie ein Geschenk, denn Rebekka bekam keine Kinder. Erst als Isaak zum Herrn betete, erhörte er seine Bitte und Rebekka empfing Zwillinge. Rebekka sorgte sich aber, da die Kinder bereits im Mutterleibe heftig gegeneinander stießen. Sie befragte den Herrn und er antwortete, zwei Völker trägst du jetzt in deinem Leib. In deinem Schoß beginnen sie zu streiten. Das eine wird das andere unterwerfen. Der Erstgeborene wird dem Zweiten dienen. Als die Zeit der Entbindung kam, hielt Jakob die Verse des Bruders fest. Darum hat man ihn Jakob den Fersenhalter genannt. Wollte Jakob da schon der Erste sein? Seit ihrer Geburt wetteifern die Brüder um die Gunst der Eltern, später besonders um die Gunst des Vaters. Esau, der Erstgeborene, hat rötliche Haare und die überall. Einer, der gerne auf dem Feld ist, sich auf die Jagd versteht und nach draußen riecht. Isaak sagt über ihn, mein Sohn, du duftest kräftig wie die Flur, wenn sie der Herr mit seinem Regen tränkt. Ein Naturbursche eben, bestens aufgestellt für das Leben und Überleben eines Nomaden. Und seinen Vater freute das natürlich. Jakob hingegen wird als ruhiger Mann beschrieben, der von Anfang an bei den Zelten blieb, der gerne kochte, häuslich war und seiner Mutter nahe stand. Er konnte mit seinem Bruder nicht mithalten. Er war halt nicht so. Also versuchte er, auf andere Weise seine Pläne und Ziele durchzusetzen. Eines Tages kam Esau völlig erschöpft von der Jagd zurück. Er bat seinen Bruder um eine Schale Linsensuppe, die der gerade gekocht hatte. Jakob, nutzte die Notlage seines Bruders zu seinem Vorteil aus. Du bekommst die Suppe, wenn du mir dein Erstgeburtsrecht verkaufst. Das nenne ich Erpressung. Esau war ganz ausgehungert, musste es ihm schwören. Und so verkaufte er schließlich sein Erstgeburtsrecht für eine Schale Linsensuppe. Denn von seinem Recht wird er ja gerade nicht satt. So gering achtete Esau sein Erstgeburtsrecht. Doch ist das Erstgeburtsrecht, der begehrte Segen des Vaters für den Erstgeborenen, überhaupt verkäuflich? Weitere Lügen und Intrigen waren nötig, damit Jakob den Segen vom Vater bekam. Als die Zeit kam, dass Isaak seinen Ältesten segnen wollte, erreichte der Konflikt zwischen Jakob und Esau seinen Höhepunkt. Rebekka, die Mutter, ergreift die Initiative, als sie davon erfährt, und entwickelt einen Plan. Sie hat die Worte des Herrn von damals nicht vergessen, dass der Erstgeborene dem Zweiten dienen wird. Um aber ganz sicher zu gehen, dass diese Worte auch wahr werden, will sie Gott sozusagen unter die Arme greifen. Sie will nachhelfen, damit der Jüngste auch zu seinem Recht kommt. Und da ist jedes Mittel recht. Der Zweck heiligt ja bekanntlich die Mittel. Und Jakob ist ein williger Helfer, deckt Schwachstellen in ihrem Vorhaben auf. Jakob verkleidet sich, zieht das Festgewand seines Bruders an, gibt sich als Esau aus, bedeckt seine Arme mit Fellen, damit er sich behaart anfühlt und nach dem Feld riecht. Zweimal fragt Isaak, ob er denn wirklich Esau sei. Er riecht nach Esau und fühlt sich auch so an, aber die Stimme ist eine andere. Und Isaak wundert sich, dass die Jagd so schnell geglückt ist. Jakob lügt seinen Vater an. Weil Isaak aber schon alt und fast blind ist, gelingt der Betrug. Isaak segnet den falschen Sohn. Dieser Segen hat einen hohen Preis. Rebekka hintergeht ihren Mann. Sie beraubt Esau um den Segen, der ihm rechtmäßig zusteht. Sie missachtet Gottes Wort und Zusagen. Und Jakob belügt mehrmals seinen Vater und hintergeht erneut seinen Bruder. Mit dem erschlichenen Segen ignoriert und hintergeht auch er Gott. Und Esau, der die Welt nicht mehr versteht, muss sich mit dem allgemeinen Segen, der für alle Menschen gilt, abfinden. Einen anderen Segen hat sein Vater nicht. Alles hat sich geändert. Zerbrochene Beziehungen, zerbrochene Leben. Was wird nun? Esau ist so wütend. Ja, er hat sein Erstgeburtsrecht missachtet und verkauft. Aber dass er seinen Segen tatsächlich verliert, das wollte er nicht glauben. Jetzt will er seinen Bruder töten, aber erst, wenn der Vater gestorben ist. Das will Rebekka wieder verhindern. Sie rät Jakob zur Flucht. Zu ihrem Bruder Laban soll er gehen, nach Haran. Dem Jakob kann das ja nur recht sein und Isaak auch. Denn so kann Jakob eine Frau finden, die keine Fremde ist wie die Frau Esaus. Isaak segnet also erneut den Zweitgeborenen. Ein Segen, der Land und viele Nachkommen verheißt, wie es schon Abraham zugesagt wurde. Doch noch ist es nicht so weit. Jakob ist jetzt in der Nacht alleine. Hinter sich ein Scherbenhaufen. Er weiß nicht, ob er jemals wieder nach Hause kann. Er hat alles verloren. Was die Zukunft vollbringt, das ist ungewiss. All die Ereignisse, Erinnerungen und Bruchstücke seines Lebens arbeiten in ihm, seit er unterwegs ist. Doch jetzt muss er schlafen. In der Nacht hat Jakob einen Traum. Er sieht eine Treppe, die von der Erde bis zum Himmel reicht. Engel Gottes steigen auf ihr zum Himmel hinauf, andere zur Erde hinunter. Und Jakob hört eine Stimme, die zu ihm spricht. Es ist Gott, der Herr selbst, der zu ihm spricht. Ich bin der Herr, der Gott deiner Vorfahren Abraham und Isaak. Mit diesem Satz wird Jakob wieder auf seine Familie verwiesen. Er kann seine Herkunft und seine Vergangenheit weder verleugnen noch hinter sich lassen. Der Gott, der sich ihm davor stellt, kennt ihn und seine Familie. Und damit stellt er Jakob in die Reihe seiner Vorfahren. Er, Jakob, gehört dazu, ist ja aufgewachsen mit ihren Traditionen und Gewohnheiten, wusste von ihrem Gott, von den Glaubenserfahrungen seines Vaters und Großvaters. Aber bis jetzt hatte Jakob nicht an Gott gedacht. Wozu auch? Es war ja der Gott seiner Väter. Warum also sollte Jakob mit Gott rechnen, wenn man die Dinge doch selbst in die Hand nehmen kann? Doch Jakob ist kläglich gescheitert. Er hat zu Hause ein Trümmerfeld an zerstörten Beziehungen hinterlassen, hat alles in den Sand gesetzt und gehört gerade nirgendwo hin. Und ausgerechnet jetzt öffnet sich ihm der Himmel. Gott hat die Initiative ergriffen und einen Weg zu Jakob gefunden. Jakob sieht eine Treppe, die Himmel und Erde verbindet. In anderen Übersetzungen ist auch von einer Leiter die Rede. Die Vorstellung einer Leiter finden wir auch auf Bildern oder in der Architektur. Der Begriff ist allerdings umstritten. Das hebräische Wort kommt nur an dieser einen Stelle im Alten Testament vor. Es bedeutet so viel wie aufschütten, anhäufen. Wir müssen uns also eine Art Rampe oder treppenartige Aufschüttung vorstellen. Um das besser zu verstehen, muss man Folgendes wissen. Zur damaligen Zeit hat man zwischen dem Erscheinungsort einer Gottheit auf der Erde und dem eigentlichen himmlischen Wohnort einer Gottheit unterschieden. Das wurde in Babylon zum Beispiel mit stufenartigen Kulttürmen dargestellt. Symbolhaft führte von der Spitze, also von Gottes Wohnsitz, eine Rampe nach unten zu seinem irdischen Erscheinungsort. Wichtig an dieser Vorstellung für uns ist, diese Rampe führt von oben nach unten. Sie führt also vom Himmel, vom Wohnsitz Gottes auf die Erde, nicht umgekehrt. Die Rampe oder Treppe in Jakobs Traum ist somit auch ein Gegenbild zum Turmbau von Babel. Damals wollten die Menschen ja einen Turm bauen, der bis in den Himmel reicht, und sind damit auch gescheitert. Doch zurück zu Jakob. In den Versen 13 und 14 verheißt Gott ihm eine neue Zukunft. Er will ihm und seinen Nachkommen das Land schenken, auf dem er gerade liegt. Sie werden so zahlreich sein wie der Staub der Erde, und sich in alle Himmelsrichtungen ausbreiten. In ihm und seinen Nachkommen werden alle Menschen gesegnet sein. Gott wiederholt und bestätigt damit den Segen, den Isaak seinem Sohn vor der Abreise gegeben hat. Doch damit nicht genug. In Vers 15 spricht Gott Jakob persönlich an. Er sichert ihm zu: Ich bin da. Ich werde auf dich aufpassen, dich bewahren. Ich verlasse dich nicht, werde dich auf deinem Weg begleiten und ich werde dich wieder nach Hause bringen. Was für eine Zusage! Keine Vorwürfe, keine Kritik an seinem Verhalten, kein Zorn, keine Strafe. Das ist Gott, gnädig und barmherzig in allem, was er tut. Er hält an Jakob fest, holt ihn da ab, wo er gerade ist, mit all seinen Trümmern, mit all seiner Schuld. Gott verheißt ihm eine Zukunft mit ihm an der Seite. Aber Gott weiß auch, dass Jakob noch nicht so weit ist. Jakob muss seine eigenen Glaubenserfahrungen machen, muss Vertrauen lernen und erkennen, dass er, Jakob, Gott braucht, nicht umgekehrt. Es wird ein langer, beschwerlicher Weg werden, mit und für Jakob. Doch Gott ist geduldig, auch über viele Jahre hin. Beim Aufwachen am nächsten Morgen hat Jakob nicht mehr in der Hand als am Abend zuvor. Und doch hat sich etwas verändert. Jakob ist ergriffen, erschrocken und erstaunt. Eine Erkenntnis blitzt in ihm auf. Wahrhaftig, der Herr ist an diesem Ort und ich habe es nicht gewusst. Mit Ehrfurcht muss man sich dieser Stätte nähern. Hier ist wirklich das Haus Gottes, das Tor des Himmels. Diese Erkenntnis ist ihm sehr wichtig. So nimmt er den Stein, den er hinter seinen Kopf gelegt hatte, und stellte ihn als Steinmal auf. Er begießt das Haupt des Steins mit Öl und weiht ihn. Er nennt die Stätte Haus Gottes Bethel. Damit hat er, zunächst für sich, seine Erkenntnis festgehalten, hat einen Ort der Erinnerung geschaffen und gleichzeitig ein Zeichen für andere gesetzt. Da hat jemand Gott erfahren. Das muss weitergegeben werden. Andere sollen es auch erfahren. Und Jakob legt in den folgenden Versen ein Gelübde ab. Wenn der Herr mir beisteht, sagt er, wenn er mich bewahrt auf der Reise, die ich jetzt antrete, wenn er mir Nahrung und Kleidung gibt und wenn ich wohlbehalten wieder nach Hause zurückkomme, dann soll er allein mein Gott sein. Hier an dieser Stelle, wo ich den Stein aufgestellt habe, soll dann ein Heiligtum für ihn errichtet werden. Von allem Besitz, den er mir schenken wird, werde ich ihm den 10. Teil geben. Jakob stellt in Aussicht, dass der Gott seiner Väter auch sein Gott sein soll. Habt ihr den Unterschied gemerkt? Jakob spricht von Gott als seinem Gott, wenn auch in der Zukunft. Da hat sich was getan bei ihm. Eine Beziehung bahnt sich an. Und Jakob ist bereit, sich darauf einzulassen. Aber er ist misstrauisch. Er stellt Bedingungen. Wenn, dann. Bemerkenswert ist aber, dass sich seine Bedingungen nur auf die Zusagen beziehen, die Gott ihm ganz persönlich zugesprochen hat. Nicht Land und Nachkommen sind ihm wichtig, sondern Beistand, Bewahrung, Nahrung und Kleidung und die Rückkehr nach Hause. Grundbedürfnisse eines jeden Menschen. Im Gegenzug, wenn Gott seine Zusagen einhält, dann will Jakob Gott als seinen Gott annehmen, will an diesem Ort ein Gotteshaus errichten und der Zehnte soll dann hier abgegeben werden. Jakobs Gelübde klingt wie eine Gottesbeziehung auf Probe. Erst viele Jahre später kann er sein Gelübde erfüllen. Und so muss für den Anfang das Steinmal genügen. Doch das ist jetzt nicht wichtig. Jakob kann seinen Weg fortsetzen. Aber seine Ausgangslage hat sich verändert. Gott hat ihm einen Neuanfang und eine neue Hoffnung geschenkt. Er hat seinem Leben eine neue Richtung gegeben. Er hat ihn so angenommen, wie er ist, und will ihn auf seinem Weg begleiten. An Jakob ist es nun, dieses Angebot anzunehmen, sich darauf einzulassen. Es ist ein langer Weg für Jakob und viele Hindernisse sind zu überwinden. Er wird am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, betrogen zu werden. Aber Jakob geht weiter, ringt mit sich und seinem Gott und lernt immer mehr zu vertrauen. Am Ende steht auch seine Rückkehr und die Versöhnung mit seinem Bruder. Und Gott? Gott ist immer an seiner Seite. Egal wie lange es dauert, denn Gott ist getreu und hält seine Zusagen. Die Treppe, die Himmelsleiter, hat für Jakob die Verbindung zwischen Himmel und Erde sichtbar gemacht. Ein Wendepunkt in seinem Leben. Jakob hat das Tor zum Himmel gefunden. Den Himmel finden. Am Anfang haben wir gehört, dass das eine Sehnsucht und ein Traum vieler Menschen ist. Aber es ist ein Traum, der wahr geworden ist, auch für uns hier und heute. Gott hat den Weg frei gemacht. Unsere Verbindung, unsere Himmelsleiter ist Jesus Christus. Ganz real, es ist kein Traum. Er ist die Himmelsleiter herabgestiegen und hat sie dann auch wieder erklommen. An Weihnachten und Himmelfahrt verbinden sich Himmel und Erde. Dazwischen steht das Kreuz, an dem Jesus unser Versagen, unsere Schuld auf sich genommen hat. Ganz egal, wer wir sind und was wir getan haben. Jesus hat für uns den Weg zum Himmel geöffnet. Er ist der Weg. In Johannes 1, Vers 51 lesen wir, dass die eben berufenen Jünger den Himmel offen und die Engel über ihm, Jesus, herauf und herabfahren sehen. Wenn wir auf Christus schauen und ihm nachfolgen, sehen wir die Himmelsleiter. Und diese Himmelsleiter reißt von Gottes Seite niemals ab. Denn in Jesus steht uns der Himmel immer offen.